Selten so gefragt. Mein Name ist Anne-Kathrin May und das ist der Podcast von Querentia, Institut für systemische Weiterbildung, Dresden.
Ja. Herzlich willkommen nochmal zum dritten Mal.
Hallo Anne-Kathrin.
Professor Dr. Doreen Reifegerste von der Uni Bielefeld Gesundheitskommunikation.
Ja, hallo.
Schön, dass du nochmal gekommen bist. Wir wollten uns nochmal unterhalten. Du hattest beim letzten Mal so ein schönes Wortspiel, der emotionale Schatten in der Wissenschaft. Und da habe ich gedacht, das will ich jetzt nochmal genauer wissen, wie es mit der Emotion so in der Wissenschaft ist und was sich bei dir verändert hat, seitdem du systemische Therapeutin bist.
Mhm. Ja, also Wissenschaft ist ja vordergründig was, wo man sehr logisch rangeht, mit sehr viel Rationalität, Argumente austauscht, die verteidigen muss und so weiter. Und das hat dann vermeintlich wenig mit Emotionen zu tun. Das heißt, der Fokus, das Licht liegt eben eher, ja, wenn man das jetzt im Gehirn verankern würde, ne, so auf der Gehirnhälfte, die eben eher dieses Rationale hat. Und das heißt, naja, da wo das Licht hinfällt, da gibt es ja irgendwie immer auch einen Schatten. Und ich würde sagen, der liegt eben auf dem Emotionalen, was dadurch sich natürlich zum Teil sehr viel stärker zeigt. Das wissen wir ja im systemischen Arbeiten, dass das, wo man nicht so hinguckt, dann umso vehementer zum Vorschein kommt und dann auch auf sein Recht pocht. Und das haben wir zum einen natürlich, haben wir auch in Corona natürlich sehr gut gesehen, dass da war ja auch ganz viel Wissenschaft, Wissenschaftskommunikation da. Und wir haben gesehen, dass immer dann, wenn es sozusagen sehr viel um Rationalität ging, um gute Argumente, das heißt nicht, dass sie nicht wahr sind, aber wenn ich jetzt sage, die haben dann wenig gefruchtet, ne? Aber da ist es oft passiert und das hat man auch gelernt, dass die Emotionen zu wenig berücksichtigt wurden. Und dann sind die Menschen oder ein Teil der Menschen auch in den Widerstand gegangen. Also das, finde ich, kann man systemisch sehr gut nachvollziehen, was da passiert ist. Und würde ich sagen, das ist so eine Haupterkenntnis auch für mich gewesen, für die Forschungsarbeit, auch für so Entwicklung von Kampagnen zum Beispiel, das nicht zu vergessen, also das nicht zu übersehen, weil man übersieht ja gerne, was so im Schatten liegt. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist das, was sozusagen diese, was wir für Kommunikation entwickeln. Aber genauso sehe ich das auch in der Zusammenarbeit mit Kollegen, in der Zusammenarbeit mit als Führungskraft, dass man natürlich auch in diesem Job sehr lange drauf getrimmt wird, sehr rational zu sein, gute Argumente zu liefern, Text zu verfassen, der sehr strukturiert ist, analytisch. Und da würde ich sagen, da wird sozusagen gefeilt, bis man da große Perfektion hat. Und natürlich, wenn man eine Professur hat, heißt das auch, man hat da sehr gute Kompetenzen. Sobald man aber Mitarbeitende hat, und das werden alle wissen, die als Führungskraft arbeiten, ob offiziell oder inoffiziell, also man ist ja auch oft Führungskraft, ohne dass man offiziell dafür bezahlt wird oder
die Titel bekommen. Im sozialen Bereich kommt das wahrscheinlich häufiger vor, ja.
Ja, merkt man, ja, mit Rationalität kommt man oft nicht weiter. Also das ist dann oft was, warum man eben merkt, ah ja, da sind Widerstände, da ist irgendwas, aber ich kann nicht sagen, was. Und da war, also man würde jetzt so im Business-Deutsch sagen, ein Game-Changer, ja, war das für mich zu merken, es ist wichtig, auch auf die Emotionen zu schauen, was passiert da eigentlich. Sich die Zeit zu nehmen für die Emotionen, die ja oft sehr viel langsamer sind als dieses rationale Ding, 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 Ding.
Ja.
Und erstmal sozusagen nochmal so einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, was ist da eigentlich emotional gerade los.
Ja, also dass Emotionen langsamer sind als das Rationale, würde ich vielleicht gar nicht sagen. Wir sind irgendwie nur nicht geschult, das mitzunehmen, was da gerade so einschießt. Und brauchen dann relativ lange, das Rationale haben wir parat, aber dann brauchen wir relativ lange, um das zu verstehen, was da emotional bei uns los ist. Und das ist ja auch wieder so ein Ding, wir müssen es irgendwie wieder in den Kopf holen. Also wir müssen es dann wieder verstehen. Das ist auch eine Kompetenz, die so in unserer Gesellschaftsform ziemlich verloren gegangen ist. Dieses Emotionale im Grunde schon als das zu nehmen, was gerade da ist und dann schon die Kompetenz zu haben, damit einfach zu agieren. Wir brauchen häufig die Umleitung dann wieder ins Rationale, um dann damit arbeiten zu können.
Mhm. Also du hast ja natürlich recht, manchmal ist es auch umgekehrt, also dass die Emotionen sehr viel schneller sind und man die so vorbei,
genau,
die sind schon so vorbeigerauscht und dann versucht man es irgendwie nachträglich zu rationalisieren und das haut natürlich nicht hin, weil es eben dem gar nicht gerecht wird. Und ja, ich würde sagen, Angst ist da eins, was eben genau diesen Effekt hat. Da also passiert irgendwas und gerade also in so einem Setting, wo es um sehr großen Leistungsdruck auch geht. Also das geht ja immer um Abschlüsse, Noten, Karrierewege. Es sind teilweise sind auch die Vertragssituationen sehr kurzfristig, ne? Das ist also viel mit befristeten Verträgen. Das heißt, da ist sehr viel Druck auch, was auf der Leistungsseite liegt. Und da sind natürlich auch viele Ängste, die dann damit verbunden sind. Und das ist sowohl also kurzfristig, aber auch diese größeren, längeren Ängste, die dann so oft hinten wabern. Also das ist für mich jetzt schon die Metapher, ja, also dann zu sehen, ach, was steckt denn jetzt dahinter? Also was liegt da im Schatten für eine Angst? Lass uns da mal gucken, was das eigentlich ist, bevor wir jetzt irgendwie anfangen an diesen Sachdingen, die du da vorbringst. Also ich sehe das jetzt so im Kontext zum Beispiel Mitarbeitende, dass ich dann gar nicht anfange, mit denen in diese ganzen Sachdinge einzusteigen, weil ich dann schon merke, oder könnte was dahinter sein. Das ist natürlich auch dann eine Kunst, das anzusprechen, weil das ja auch jetzt nicht so Dinge sind, wo jeder vielleicht gleich offenkundig drüber reden mag. Aber ja, das ist oft hilfreicher, um den ganzen Prozess voranzubringen.
Wenn du jetzt an deine Studierenden denkst, du hast ja gemeint, das sind so vier Felder, in denen du merkst, dass dieses Emotionale so eine große Rolle für dich gespielt hat, seitdem du die Weiterbildung angefangen hast. Wenn du jetzt an deine Studierenden denkst als ein Feld, was hat sich da für dich geändert oder was machst du da jetzt speziell anders mit den Menschen?
Ja, also genauso wie es für die Mitarbeitenden ein Feld mit großen Leistungsansprüchen ist oder auch Leistungserwartungen natürlich, das ist dem System sozusagen ja inhärent, ist es auch für die Studierenden, die ja permanent Prüfungen haben und letztlich auch eine Abschlussarbeit. Und das gibt es an vielen Unis ein Format, wo man eben die Abschlussarbeit noch ein bisschen mehr begleitet. Und ich würde jetzt sagen, vor der Ausbildung war das eher so, naja, denen halt sachlich erzählen, wie das so geschrieben wird, wie man das so macht, weiß ich was so, wie man Text liest, wie man Seitenzahlen vollkriegt, rausschreibt und Literaturverzeichnis erstellt, also so die klassischen Sachen. Und das hat sich jetzt immer mehr bei mir weiterentwickelt zu, was sind denn die eigentlichen Dinge, die da passieren, also wie gehe ich damit um, dass da Widerstände auftauchen, selber beim Schreiben, Schreibblockaden, was bringt mir Lust beim Schreiben? Also auch das ist ja sowas, denkt man jetzt vielleicht nicht, aber so eine Arbeit kann ja auch ganz viel Lust bereiten, die zu schreiben. Und mein Anspruch ist es auch, dass das ist, was passiert, dass sie sich auch ein Thema suchen, wo sie Lust drauf haben, also was so kribbelt. Und das hat natürlich auch dann ganz viel mit diesen körperlichen Empfindungen zu tun. Und das ist was, also wir arbeiten ja immer also viel mit Texten, ne? Da redet man jetzt nicht so oft, was passiert denn da im Körper. Aber das mache ich natürlich mittlerweile auch mit den Studierenden, dass ich immer wieder so Anstöße oder im systemischen Arbeit würde man sagen, Einladungen ausspreche, auch rein zu fühlen in sich, wo ist denn das jetzt gerade? Wie sieht denn ihre Lust aufs Schreiben aus? Oder wo im Raum steht denn ihre Angst, den Abschluss zu machen? Oder dass wir auch sowas machen, wie sich eben dieses Gefühl vorstellen, wenn ich fertig bin. Mhm. Und da können die dann sehr gut was mit anfangen. Das funktioniert sehr gut, um dann auch über Themen zu reden, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind, aber letztlich auch dazu beitragen, die Arbeit fertigzustellen, also den Abschluss zu bekommen. Also darum geht es ja am Ende schon, dass ich meinen Bildungsabschluss auch generieren will. Aber mein Anspruch ist, dass sie darüber hinaus auch was lernen in so einem Prozess, wo sie sehr selbstständig arbeiten. Was bin ich da eigentlich für ein Typ? Macht mir das Spaß? Will ich weitergehen? Wo gehe ich dann hin?
Also es geht nicht so sehr dann darum, das prestigeträchtige Thema zu bearbeiten, sondern eher das Thema, wo der Körper in Resonanz geht und sagt, ja, Darauf habe ich auch Bock.
Mhm.
Das eine ist das, womit du Lorbeeren erntest und das andere ist, womit ich mich wohlfühle.
Ja, also ich würde sagen, genau das, also was ich jetzt für mich auch mitgenommen habe, ist, dass ich den Job und das auch gerne mache, weil ich jemand bin, der gerne Persönlichkeitsentwicklung begleitet. Und ich glaube, das ist dann das, was dahinter liegt für mich. Ich begleite die einfach gerne, sich als Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Und da ist natürlich der Kontext Uni super dafür geeignet, weil es eben die Studierenden an so einer neuralgischen Punkt sind, wo sich ganz viel entwickeln darf und auch die bei uns als Mitarbeitende sind, weil das sind ja oft Menschen, die sehr viel weiter wollen, wenn die eine Promotionsarbeit schreiben. Und das heißt, da ist auch viel, also zum einen notwendig und da darf auch viel passieren. Also die, so an eine Promotionsarbeit denke, ist mittlerweile meine Erfahrung, die halbe Miete ist dieses kognitive Arbeiten mit Texten, mit dem Thema, sich da reinzufuchsen und das zu verstehen und da neue Erkenntnisse zu schaffen. Und die andere halbe Arbeit ist, die Motivation zu managen, also sich selber kennenzulernen, die Persönlichkeit über auch solche, da stehen immer Hürden rum. Und da ist es mir auch ein Anliegen, das zu begleiten. Und das ist sowohl für die Studierenden als auch für die Mitarbeitenden.
Ja. Also bei der Promotion, da habe ich jetzt auch gelernt, dass das doch sehr davon abhängt, bei welchem Professor, bei welcher Professorin man das macht. Wir hatten jetzt eine Teilnehmerin, die hat ihre Promotion fertig geschrieben oder fast fertig geschrieben und kurz vor Ende ihrer Promotion ist der Doktorvater, also der Professor, gestorben. Und die stand jetzt vor der drängendsten Aufgabe, da jemanden zu finden, der das übernimmt. Und das ist gar nicht so einfach, weil das auch so themenspezifisch ist, wo die ihre Themen verorten. Also auch das ist ja scheinbar bei den ProfessorInnen eine sehr emotionale Geschichte, in welches Thema vertieft man sich.
Mhm.
Das wird dann, also passt gerade für mich, ne? Das wird so rational dargestellt, da vertieft sich einer so in das Thema. Aber wenn ich das jetzt gerade so ausspreche, habe ich eigentlich eher eine körperliche Resonanz dafür. Und das heißt auch, die Themen, in die man sich so als Professor, als Professorin reinstürzt, sind eigentlich eher emotional getriggert.
Auf jeden Fall. Also ob mich das interessiert und Interesse, Motivation, der Drang, das zu verstehen, hat immer auch ganz viel mit einem selber zu tun. Das wird einem manchmal auch erst viel später klar. Und das andere ist natürlich, du hast ja selber gesagt, Doktor Vater. Das sagt man nicht umsonst. Also es ist tatsächlich auch ein Stück weit eine familiäre Beziehung, die man da über die Jahre aufbaut. Und manchmal merkt man auch, und das gelingt mir durch die systemische Ausbildung auch viel besser, sowas zu sehen dann, dass man dann auch in solche, wie soll ich sagen, Rollengeschichten reinkommt, die man selber mitbringt oder auch mitbringen, die zu einem kommen. Also, dass man dann merkt, die reagieren eigentlich auf jemanden, der hinter mir also steht. Also so die Idee ist dann, okay, vielleicht reagieren die auch gerade auf die eigenen Kinderfahrungen. Und andersrum geht es mir natürlich auch so, dass ich merke, da arbeitet jetzt gerade ganz was anderes. Und es geht gar nicht so sehr um die Person als solche, sondern die hat einfach gerade ein Knöpfchen gefunden, wobei mir eine ganz andere Geschichte
aufgeht. Ja. Und manchmal ist es ja vielleicht auch notwendig, Menschen nachzubeeltern, damit sie noch eine Reifungsstufe durchlaufen.
Ja, also auch das meine ich mit dieser zweiten Hälfte. Ja. Das ist genau sowas. Also das kommt dann, der Prozess ist so herausfordernd. Das ist halt kein Spaziergang, sondern es ist tatsächlich ein Marathon, so eine Promotionsarbeit.
Mhm.
Und da kommt irgendwann der Punkt, den kann man schlecht vorhersehen. Das ist auch bei jedem was ganz anderes, was da kommt. Kommt der Punkt, wo die einfach richtig hart kämpfen müssen. Mhm. Und das kann oder ist aus meiner Erfahrung oft nicht die Seite, wo das wissenschaftlich anstrengend, also in diesem akademischen Sinne anstrengend ist, sondern da ist irgendwas, eine emotionale Sache, die dann bearbeiten müssen.
Ja, und da haben die schon richtig Glück, wenn die dann jemanden haben, der das auch entdeckt oder bereit ist, das zu entdecken. Ich habe mich nur gerade parallel gefragt, bist du dann Doktor Mutter?
Ja.
Tatsächlich? Wird das so genannt?
Das wird dann so genannt, ja.
Ah ja.
Ja, ja. Und dann muss man, genau, dann ist auch, also das fühlt sich dann tatsächlich auch so an, wenn die fertig werden, dass man dann wie so eine Pubertät hat, wo es dann ans Rebellieren geht. Und das ist auch gut. Also das ist dann, wo ich mich auch beglückwünsche und sage, yes, jetzt werden sie groß, jetzt gehen sie selber los und haben ihre eigenen Ideen und hören nicht mehr auf das, was ich sage. Genau, und emanzipieren sich. Und dann ist es auch so, ja, dann jetzt bist du reif, jetzt darfst du verteidigen, sagt man ja auch, das ist der Abschluss. Und jetzt kannst du deinen eigenen Weg gehen. Also das ist schon mein Anspruch, dass die am Ende auch mich nicht mehr brauchen. Also tatsächlich, das ist dann auch so ein bisschen wie beim Elternverhältnis, dass ich die, also dass die selbstständig denken, arbeiten und auch sich loslösen dürfen.
Ah ja, das waren jetzt so zwei Felder. Einmal die Mitarbeitenden, dann die Studierenden. Du hast ja gesagt, es sind aber vier Felder, wo du festgestellt hast, dass das emotionale Arbeiten für dich viel relevanter geworden ist.
Als Professorin ist man ja auch in einem Setting, wo es eine Organisation dahinter gibt. Eine Uni hat viel Verwaltung auch. Das darf man sich wirklich auch wie so eine Behörde vorstellen. Und ja, im Kontext des systemischen Denkens kennt man ja auch Ansätze von Luhmann. Der war ja an der Uni Bielefeld und hat nicht umsonst da auch ganz viel von seinen Sachen so entwickelt, wie er sie entwickelt hat, weil man auch, also ich habe Luhmann auch noch mal besser verstanden, für den ich da bin, weil halt so Verwaltungszwänge so sind, wie sie eben sind. Also dafür braucht man auch oft, auch um sich selber zu regulieren, so würde ich es mal positiv formulieren, das emotionale Arbeiten, ja, also um nicht zu verzweifeln manchmal an den, ja, also so ganz klassisch deutsch, an den Formularen und Unterschriften, Sachen, die man so braucht und wo sich nicht immer so ganz der gute Grund und der Sinn erschließt.
Das Wichtigste ist die Verwaltungsvorschrift.
Ja. Also das ist noch ein Bereich und natürlich hat man als Professorin auch ganz viel zu tun mit Kolleginnen, mit anderen Personen, die auch Karriereziele haben, die auch an Gelder beanspruchen oder gerne ihr Wissen teilen oder vermeintlich bessere Meinungen haben. Und da spielt natürlich auch nochmal das Geschlecht große Rolle. Mhm. Und das sind so Sachen, da merke ich auch selber, da gibt es auch immer noch Weiterbildungsbedarfe, auch bei mir. Und da hat mir die Weiterbildung auch geholfen, zu merken, wo sind denn diese Stellen, wo ich noch was brauche.
Mhm.
Das hat mich jetzt dazu gebracht, auch nochmal eine pferdegestützte systemische Therapie, selber also Coaching in Anspruch zu nehmen.
Sehr cool.
Die ja auch noch, also die noch viel mehr in das Emotionale reingeht, weil bei so einem Pferd, das will halt nichts wissen von irgendwelchen Argumenten und irgendwelchen Rationalitäten. Das ist dem völlig egal.
Dem geht es darum, wie fühlst du dich gerade, wenn du es führst.
Also das war genau meine Idee und es hat sich auch sozusagen bestätigt, dass es gut funktioniert. Also emotionales Führen ist auch so ein Fachbegriff, den es da gibt. Und um das besser zu können, hat mir das auch nochmal sehr geholfen, weil die eben, wie gesagt, die lassen sich nicht verhandeln mit irgendwelchen bla bla bla. Das ist alles wurscht. Sondern da geht es um das Emotionale.
Und auch da ist es ja immer irgendwie wichtig, was dockt bei einem selber an. Ne? Ich habe mal was Ähnliches gemacht, aber mit was ganz, mit einem ganz anderen Medium und zwar mit so Percussion-Instrumenten, wo es auch darum geht, zu führen oder eben nicht zu führen. Also wenn so verschiedene Percussion-Instrumente verteilt werden, dann sind die ja manchmal nur für den Hintergrund. Und wenn man aber zu spät kommt und man bekommt die Caron, also das größte Instrument in dem ganzen Raum, und man hat das dann sich zu entscheiden, auch damit wirklich zu führen. Das war auch eine sehr interessante Geschichte, wo es auch nicht darum ging, das Ganze rational zu verstehen, sondern emotional damit zu gehen. Gehe ich jetzt in diese Leitung und führe die anderen an, weil ich jetzt eben gerade an diesem Instrument sitze, ob es mir passt oder nicht.
Ja, also da gibt es ja so verschiedenste, genau, ich glaube immer die sozusagen, das ist auch eine Kunst, das aus, also so ein bisschen wie auszuschalten oder auf leise zu stellen, ne?
Ja.
Dieses ganze rationale Geplant.
Genau, und da spielt es gar keine Rolle, also in welchem Bereich man das macht, da gibt es ja die unterschiedlichsten Konzepte, wie man emotional an genau solche persönlichen Punkte rankommt. Pferde finde ich eine ganz tolle Geschichte, ich habe das auch schon mit Hunden gehört. Also diese ganzen
Spaziergänge, ja.
Genau. Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Konzepte, wie man den Körper mitnimmt und da viel körperlicher noch mit dem Ganzen arbeitet, was sonst immer so im Kopf stattfindet.
Mhm. Genau, weil also wir hatten ja auch schon über Erkenntnisse gesprochen und eigentlich ist es ja auch, also auch für einen Wissenschaftenden blöd, nur im Kopf zu bleiben, weil das ist ja quasi ein viel kleinerer Raum, wo ich was erfahren kann. Und dann macht es ja viel mehr Sinn, quasi den gesamten Körper oder darüber hinaus auch den gesamten Raum als Erkenntnisraum eben wirklich zu nutzen, weil kann ich ja noch viel mehr erfahren.
Okay, Und was ist der vierte Raum, in dem du dann sagst, da hat sich...
Na, das war schon der... Also Organisations... Der, also diese Verwaltungsseite, ne, in der Organisation funktionieren. Also das würde ich sagen, ist eher so der größere Kontext. Und natürlich auch eben die Zusammenarbeit mit den Kollegen und sich da sozusagen zu behaupten, aber auch zu wissen, wo will ich auch nicht hin. Ja, also was sind auch vielleicht Themen oder Konflikte, wo ich jetzt sage, da, also grenze ich mich eher ab. Also das war jetzt mit dem Pferd zum Beispiel für mich eine wichtige Erkenntnis. Grenzziehung ist auch manchmal das, was es braucht. Das hat mir das Pferd halt gesagt. Also das ist sowas, wo man denkt, ah.
Das ist ja oft ein Missverständnis in der systemischen Arbeit, dass es bedeutet, man bezieht alles ein. Mhm. Also es geht sozusagen um alles und man muss den ganzen Kontext und den ganzen Raum, sowohl innen, also Kontext nach innen, das ist ja dann der Körper, und die eigene Psyche und die eigene Emotionalität und Kontext nach außen, also Familie, Gesellschaft, Welt, Weltraum, weiß der Geier, was da noch so an Kontexten auf uns wartet, das muss man immer alles irgendwie noch mit bedenken und einbeziehen. Und vor allem muss man immer offen dafür sein, sämtliche Kontexte mit einzubeziehen, aber dem ist gar nicht so. Es ist auch, finde ich, häufig systemrelevant, eine Grenze zu setzen, um das System zu beschützen, in dem man da gerade drin ist.
Ja, oder auch um sich selber zu beschützen.
Ja, ja.
Ich bin jemand, der sehr gerne assoziiert, also wild, frei reingeht und sich auf Dinge stürzt.
Klingt
genau,
so, ja.
Neugierig. Und gerade dann ist es, also da sind wir wieder bei den Schatten, ne? Dann ist es eben dran, auch zu sagen, so, stopp, das kann ich, das kann ich nicht, das will ich aber auch nicht. Mhm. Also auch diese Grenzen klar zu machen und dann eben auch zu wissen, was ist, also mit welchen Personen ich vielleicht auch nicht in Kontakt treten kann oder will.
Mhm.
Gut, es einfach nicht funktioniert, weil ich das nicht mitbringe.
Auch das ist eine wichtige Erkenntnis. Das ist zum Beispiel auch ein Teil von Maya Storch, was sie da macht, wo sie sagt, also wir können auch entscheiden, wer zu unserem Kontext gehört und wer nicht. Also wer in unser soziales Atom eingebettet wird und wer raus muss. Das finde ich auch völlig legitim. Es kommen einfach nicht mit allen klar. Und ich finde es auch völlig selbstverständlich, dass mit mir nicht jeder klarkommt.
Ja, genau. Und es ist aber auch ein Prozess, wo man natürlich sich den Mut haben muss, das an manchen Stellen zu sehen, zu sagen und dann auch umzusetzen.
Das heißt, das hört sich auch so für mich an, als hätte diese ganze Ausbildung und darüber hinaus diese weitere Beschäftigung, zum Beispiel mit Emotionen in der Wissenschaft, auch dafür gesorgt, dass du emotional gefestigter bist und einfach an verschiedenen Stellen mehr bei dir.
Mhm. Ja, und jetzt fällt mir tatsächlich auch noch wirklich der vierte Bereich ein. Danke. Natürlich für die Forschung hat es mir auch, also ich bearbeite jetzt auch viel mehr Themen, die sich mit Emotionen beschäftigen. Also Empathie in einem Chat für Krebserkrankte zum Beispiel.
Sollte
haben
wichtig
wir als
sein.
Thema aufgenommen, genau, ja. Aber auch da gab es so die Illusion oder den Glaubenssatz. Man berät die ja sehr oder informiert die sehr evidenzbasiert, also sehr wissenschaftlich basiert. Das ist ja durchaus ein legitimer Anspruch, wenn man Leute zu Gesundheitsthemen, gerade zu Krebssachen berät.
Könnte schiefgehen, wenn der Mensch, der da vor einem sitzt, voller Angst ist.
Genau, das war das Thema, was uns dann auch die gesagt haben, die diese Informationen gegeben haben. Die haben gesagt, ja, da bin ich oft überfordert, wenn dann jemand mit Angst kommt. Und das ist natürlich was, wenn ich Personen mit Krebserkrankung oder deren Angehörige habe, ist das ja Standard. Genau, das ist dann auch sowas, wo ich das natürlich eher sehe. Also, dass ich den Blick dahin auch wende und sage, Leute, bevor wir uns hiermit beschäftigen, wie wir die ganzen Risiken verständlich darstellen, auch ein wichtiges Thema, ja, also, dass ich Leute gut berate, das Richtige erzähle, geht es aber darum, die erstmal emotional abzuholen. Also bei allem, was ich für mich und als das meins, also wie du gesagt hast, ne, selber stabiler, resilienter auf viele Sachen eingehen kann, hat es auch meine Forschungsarbeit verändert oder nochmal also einen stärkeren Akzent darauf gelegt.
Mhm.
Also Sachen, die sich nur noch rational beschäftigen, kann ich gar nicht mehr bearbeiten sozusagen. Da weigere ich mich, das so zu beforschen.
Möglicherweise, weil du auch erkannt hast, dass es wenig Sinn hat und dass das nicht unbedingt die Evidenzbasierung bringt, die es braucht. Also ich meine, es hat ja auch einen Erkenntnisgewinn, sagen Menschen, die Krebs haben, kommen immer mit Angst. Also mehr Evidenz brauchst du jetzt eigentlich nicht, außer dass man das mit einer Strichliste feststellen könnte. Okay, hast du jetzt Angst? Und ja, nein, da würde ich mal sagen 100%.
Also 150 eher, ja. Aber man ist überrascht, wie wenig das trotzdem in so Kontexten eben also im Lichte ist. Ne?
Bin
also
ich gerade, ja.
Der Schatten, das ist jemanden, der aus dem Bereich kommt und das sozusagen standardmäßig macht, vielleicht nicht so klar, aber oft, das wird wirklich oft übersehen. Und man, genau, geht dann schon in die Prozente und wie stelle ich die dar und wie prüfe ich auch noch die letzte Quelle nach und so weiter. Wie gesagt, auch alles wichtige Dinge, dass man nicht einfach, also Informationen generiert, die sich die KI ausgedacht hat oder die sich jemand ausgedacht hat, der das Ding verkaufen will. Also das Medikament oder das Heilwunder, was dann ja auch oft angepriesen wird. Aber die haben das zum Beispiel sehr gut verstanden. Also wenn wir jetzt über so Heilwundersachen sprechen, ja, die haben das sehr gut verstanden, wie das mit den Emotionen funktioniert. Also die nutzen ja quasi die Emotionen als Einfallstor und spielen mit den Ängsten, um dann die Sachen zu verkaufen. Und deswegen gilt es halt für die, wie soll ich sagen, seriöseren Angebote oder die wir auch, denen wir vertrauen, auch das natürlich entsprechend zu berücksichtigen, damit die auch das Vertrauen behalten.
Ich wollte gerade sagen, umso wichtiger wäre es ja, dass das in die aktuelle und seriöse Forschung einfließt, um dort im Grunde genauso genutzt werden zu können, aber dann eben für seriöse Ergebnisse und für seriöse Angebote.
Ja, total. Also das ist genau das, was ich jetzt auch in der Kommission für die Bundesregierung mache, dass ich genau, die mich halt fragen, wie macht man gute Kommunikation zu Gesundheitsthemen? Und dann ist es genau, was ich dann auch als erstes erzähle oder wo ich dann auch einen wichtigen Punkt mache und sage, vergesst mir bitte nicht, dass Menschen auch vordergründig, also grundständig, ja, unser Gehirn, alles, was da so über die Jahrmillionen aufgebaut wurde, ist erstmal Emotionen. Vergesst es nicht, wenn ihr Ideen entwickelt, wie ihr die Leute mitnehmt bei Klimaanpassungsmaßnahmen, bei Impfungsthemen, Pandemieschutzmaßnahmen und so weiter, was da alles so auch kommt.
Sehr wichtiges Thema, auch gerade mit diesen Klimaanpassungen. Da beschäftigen wir uns ja auch im Fachverband schon sehr lange jetzt mittlerweile damit, also schon mehrere Jahre, was das für Auswirkungen auch auf den Kontext, auf systemische Arbeit, auf die Arbeit mit den Familien haben wird. Und da ist das Thema Emotionen ganz weit vorn. In die eine wie in die andere Richtung. Die einen sind sehr ängstlich und sehr angefasst davon, dass so wenig passiert. Die anderen sehr ängstlich und angefasst damit, dass sich so sehr mit dem Klimawandel beschäftigt wird. Da hat es ja in alle Richtungen, ne? Emotionen.
Also, Wut, genau, ist da ganz viel drin. Und das sind natürlich Sachen, genau, wenn sich die Wissenschaftlerinnen da so treffen, dann spielen erstmal andere. Dann redet man über Grenzwerte und über Emissionen und solche Dinge. Aber vergisst das andere dann so manchmal ein bisschen.
Das heißt, in der Gesundheitskommunikation geht es jetzt auch gerade ganz stark darum, den Klimawandel damit einzubetten und dort Wege zu finden, das zu kommunizieren, beziehungsweise darüber mit den Menschen überhaupt ins Gespräch zu kommen? Oder was ist da gerade der Stand?
Also dazu haben wir auf jeden Fall nächstes Jahr eine Konferenz, die sich genau dem Thema noch widmet und auch der Frage, wie kann Wissenschaft so kommuniziert werden, also Fachterminus wäre dann auch Wissenschaftskommunikation, wie kann das so kommuniziert werden, dass es die Leute auch verstehen und auch in ihren Alltag so umsetzen können, dass man auch die entsprechenden, also Erfolge hat, beziehungsweise eben nicht Schäden. Darum geht es ja auch immer in so Präventionsmaßnahmen, dass ich auch Sachen so auf den Weg bringe, dass Menschen davon profitieren für ihre Gesundheit, für ihr Leben.
Das klingt so, als wärst du da richtig gut am Platz mit der emotionsbasierten Kommunikation. Als wäre das sehr wichtig, dass genau du dort mit involviert bist.
Ja, also ich glaube, dieser systemische Blick oder diese systemische Haltung, was, also komme auch immer mehr dahin zu sagen, das ist
man kann es nicht ausstellen.
Auch eine Haltung, die man hat, die man dann auch nicht mehr ablegen kann. Nee. Genau. Ich glaube, der ist da da ist noch Mangel dran und deswegen ist es gut, den da auch immer wieder reinzubringen und immer wieder da nochmal den Blick hinzulenken, ja. Weil das andere ist schon genug da.
Klingt so, ja. Vielen Dank, liebe Doreen, für das tolle Gespräch.
Gerne.
Mal sehen, wann wir uns nochmal treffen für ein viertes Gespräch. Würde mich freuen, falls uns dann nochmal was einfällt. Auf jeden Fall klingt das auch mit der Tagung nächstes Jahr sehr spannend. Vielleicht können wir dann zu einem späteren Zeitpunkt da nochmal drauf gucken.
Ja.
Und ansonsten findet ihr auf unserer Seite bei Querentia die Veröffentlichungen, die wir gemeinsam gemacht haben und die du mit der Kollegin gemacht hast zum Thema systemische Arbeit und
Improvisationstheater.
Genau. Ja, vielen Dank.
Gerne.
Selten so gefragt. Mein Name ist Anne-Kathrin May und das ist der Podcast von Querentia, Institut für systemische Weiterbildung, Dresden.